willkommen zur 33. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema heute ist, wir haben gerade festgestellt, ein bisschen komplex. Also die Ursache für unser Thema sind die letzten politischen, gesellschaftlichen Ereignisse wie Wahlen und ähnliches und Gedanken und Gespräche, die sich für uns miteinander daraus ergeben haben. Und eine Frage, die dann eben auch wieder uns betrifft und jeden von uns, soll uns heute gehen um Wahrnehmung, um gesellschaftliche Wahrnehmung von Gruppen, von der Gruppe der Betroffenen sexualisierter Gewalt, von Ansprüchen, die wir haben, die wir als Gruppe haben, die Einzelne, jeder von uns hat, warum das so schwer ist oder wie viel Wahrnehmung gibt es da eigentlich? Mhm. So, das war jetzt der etwas lange Titel für unser Thema heute. Mögt ihr da noch ergänzen?
Nö. Nur das ist jetzt sehr schön. Und auch wenn das lang ist, ist das schon tausendmal kürzer, als wir das hinkriegen würden. Das ist schon, also schon schön kompakt gemacht.
Wir überlegen gerade noch, wo wir einsteigen. Ich meine, Anspruch und Forderung sind zwei Sachen, die wir heute im Raum stellen. Das sind, glaube ich, zwei Größen, die nicht einfach sind.
Ja.
Sich zuzugestehen, ob man die denn hat, haben darf.
Ja.
Ich glaube, die Sendung heute ist auch so ein bisschen zu sagen, ja, man darf die haben.
Ich würde da noch vielleicht ergänzen, man darf sie haben, auch wenn es Angst macht. Worauf wir jetzt aber nicht eher, also ich würde sagen, da gehen wir eher nicht drauf ein oder nicht so sehr, nö, oder?
Nö, aber ich finde, wir haben, ne, ich finde es gut, wenn wir es am Anfang mal sagen und auch gar nicht weiter diskutieren oder hinterfragen, weil eigentlich muss man sich hinterfragen. Ja. Wir sind da heute alle mal sehr mutig und sagen mal, ja.
Okay. Yes, we can. Gut, ja, der Einstieg war ja, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir festgestellt haben, okay, es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die im Moment sehr viel Raum erhalten. Und es gibt, wir beobachten dann so eine zunehmende oder eine konstant anhaltende Bereitschaft, sich denen zu widmen. Während wir jetzt so sagen, okay, das ist uns aber ganz schön fremd, also diese Ansprüche oder, also das ist uns sehr fern zu fordern, was diese Gruppen fordern. Und genauso, ja, irritiert bin ich dann, um zu sehen, dass sich dem so gewidmet wird. Also.
Ich glaube, ne, es ist, glaube ich, dass da Themen, ja, da sind so Themen, die gerade eine Rolle spielen, mit denen sich eigentlich niemand wirklich beschäftigt oder viele, niemand ist ja leider falsch, aber viele nicht beschäftigen wollen, weil sie diese Themen als solche so nicht berechtigt finden und trotzdem gibt's ein großen gesamtgesellschaftliches wir kümmern uns jetzt darum, wir hören zu, wir nehmen das auf, wir geben das wieder und setzen uns auseinander. Und eine Irritation darüber, dass so eine Gruppe so viel Aufmerksamkeit erhält, während andere Gruppen die eben nicht haben. Und ich glaube, wir haben uns so ein bisschen auch die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Und ja.
Habt ihr dann angefangen, euch darüber Gedanken zu machen? Ja, ne? Also habt ihr Ideen dazu? Wollt ihr da mit einsteigen?
Also Ideen hatten wir nicht gleich. Wir haben das versucht, für uns so ein bisschen zu verstehen oder eben rauszufinden, was ist das, was, warum? Und warum eben nicht? Also welche Themen? Also vielleicht sollen wir, also ich glaube, also die Gruppe, über die wir sagen es jetzt einfach nochmal, über die wir heute sprechen wollen, ist die Gruppe Betroffener sexualisierter Gewalt, glaube ich, ne?
Ja. Um das einfach, ich würde dann noch ergänzen, sexualisierter, organisierter Gewalt auch.
Ja.
Also.
Und für uns war dann die Frage, warum ist diese Gruppe so wenig vertreten? Ich meine, sie ist, das kann man nicht ganz negieren, sie ist momentan tatsächlich auch vertreten. Es gab das Hilfetelefon, es gab den Fong, es gibt die Aufarbeitungskommission, es gibt den Betroffenenrat, der für uns, um ehrlich zu sein, das Schwammigste in dem ganzen Konstrukt ist. Aber da gibt es tatsächlich, es gibt eine Lobbyarbeit, es gibt wissenschaftliche Arbeit momentan. Das Thema ist tatsächlich gerade in den letzten 3-4 Jahren mehr repräsentiert, als es vorher irgendwie war.
Kurze Ergänzung noch der Vollständigkeit halber. Es gibt einen unabhängigen Beauftragten zu dem Thema. Den,
ja.
Herr Röhrig.
Den, der mir auch sehr schwammig ist, aber also es gibt da, ne, nicht, dass jetzt jemand sagt, wir hätten hier negiert, dass das doch, es wird vertreten, aber es wird trotzdem sehr viel weniger aufmerksam. Und es gibt, glaube ich, eine ganz, ganz große Gruppe, die trotzdem dennoch sehr ungehört bleibt, und das sind die Betroffenen selber. Wir benutzen diesen Begriff übrigens heute ziemlich oft, obwohl wir selber den ja nicht mögen und das schon mehrfach begründet haben, warum wir diesen Begriff nicht mögen. Aber ich finde, in diesem Kontext passt er einfach. Und dann benutzen wir ihn halt auch mal.
In dem Kontext, und das wird sich später auflösen, ist es sogar wichtig, davon von Betroffenheit zu sprechen. Also wenn wir an unseren Forderungskatalog kommen, dann ist das sogar, also würde jeder andere Begriff ein bisschen schwieriger sein. Aber nur als Vorwarnung für Leute, die da Schwierigkeiten haben mit dem Begriff. Dann
oder Irritation zu vermeiden, weil wir selber ja diesen Begriff auch oft genug sehr kritisch hinterfragen. Ja. Und ich glaube, da ist auch schon ein Punkt, ne? Wir haben uns dann zum Beispiel, wir haben uns ganz viel mit dem Thema Viktimisierung beschäftigt. Und auch als nächstes kam für uns das Thema Beschämung. Und das waren bei uns, für uns zwei Sachen, die für uns plötzlich irgendwie, ne, wo wir sehr viel auch zu gelesen haben und so in diesem Kontext Wahrnehmung von Ansprüchen und Wahrnehmung von einer Gruppe von Personen in der Gesellschaft. Vielleicht bleiben wir da einen Moment. Mhm. Ich weiß gar nicht, ihr habt euch ja auch viel mit dem, also wir wissen es, wir haben ja viel auch miteinander über das Thema gesprochen.
Ja.
Ja.
Sollen wir sagen, was wir glauben, warum das nicht?
Ja.
So. Naja, weil ich glaube, dass es nach wie vor oft um so eine Idee von, es ist ein Einzelfall. Das passiert nicht oft. Also ich glaube, dass Rape Culture eine große Rolle spielt, die Gewaltkultur, in der wir leben, die Idee, die man von Opfern hat, von Leuten, die zu Opfern wurden. Und ich glaube, dass es oft um Vermeidungsstrategien geht, die da greifen und die dann oft nicht reflektiert werden. Also, so gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, das ist ja total nah. Also, Sexualität ist ja total verknüpft auch mit dem Leben, so mit am Leben sein und mit Leben erschaffen können. Und ich glaube, dass das so, um es jetzt mal total barbarig und auszudrücken, irgendwie in Menschen was anmachen kann, was sie dazu verleitet, dann irgendwie sehr schnell zu reagieren und vielleicht dann eben auch nicht sehr bedacht zu reagieren und nicht sehr differenziert zu reagieren. Und dass sich das so ein bisschen dann ausdrückt. Auch wenn es um ja sowas dann doch eher Entferntes geht, wie wem hört man zu und wem nicht. So. Ich glaube, wenn ich jetzt noch konkreter werde, dann wird es wieder so faserig. Deswegen gebe ich die Frage mal an dich weiter. Wie das, was für Idee, also was für Antworten du da für dich gefunden hast oder wo da dein Punkt der Auseinandersetzung ist.
Unsere Punkte der Auseinandersetzung waren halt eben viel sowas wie Beschämung als und Viktimisierung von Betroffenen. Und als du das aber gerade gesagt hast, habe ich gedacht, wir reden zum Beispiel viel von sexualisierter, organisierter Gewalt. Ich habe übrigens festgestellt, dass gerade in einem Fragebogen die Worte sexuelle Gewalt im ganzen Fragebogen verwendet werden. Mhm. Und ich immer gedacht habe, warum eigentlich sind wir nicht, um ein Vielfaches weiter noch von sexueller Gewalt zu sprechen? Das fand ich ziemlich schade.
Und das ist wirklich so, bei dieser ganzen Nummer hast du durchgehend den Eindruck, dass die ganzen letzten Jahre Forschung und Arbeit nicht passiert sind. Man hat das Rad neu erfunden, weil man sich damit vorher nicht befasst hat.
Und weil du das nämlich eben gesagt hast, habe ich gedacht, warum reden wir überhaupt eigentlich noch von sexueller oder sexualisierter Gewalt? Warum ändern wir das nicht endlich ab und reden von organisierter Gewalt, von schwerer Gewalt gegen. Also, ne, weil das, was du gerade gesagt hast, da dachte ich, okay, das hier ist, Sexualität ist zum Beispiel was unglaublich Individuelles. Und das individualisiert das Problem von Gewalt, die auf, also, die mit Sexualität zu, oder mit sexuellen Handlungen verbunden ist, das reduziert das auch auf was sehr Individuelles. Wenn wir zum Beispiel davon reden, ein Kind wurde ermordet, dann ist das nichts Individuelles, weil aber schon allein die Formulierung nichts weißt du, was ich meine? Für mich, ich glaube, dass der Blick auf diese Art von Gewalt immer noch auch zulässt, dass das sowas nicht gesellschaftlich, weißt du?
Ja, wobei ich auch manchmal fürchte, dass also Monika Gerstendörfer war ja zu ihren Lebzeiten sehr, sehr stark in dieser Sprachführung und wir haben alles gelesen, was wir von ihr kriegen können und sind so traurig, dass sie nicht mehr lebt, weil die heute an der Decke kleben würde, wenn die mitkriegen würde, wie da in der, da bin ich mir, ohne sie zu kennen, bin ich mir wahnsinnig sicher, dass sie das tun würde, wenn sie mitkriegen würde, wie Aufklärungskommission und dieser ganze Klops da darüber redet. Weil sie auch, sie hat das so nicht formuliert, aber das Ergebnis ihrer Texte zu lesen ist bei mir, du musst eigentlich nicht von sexualisierter Gewalt sprechen, weil sexualisieren tun nur die Täter in ihre Taten. Mhm. Also die sagen, ich mache das, weil es Teil meiner Sexualität ist, um zu rechtfertigen und individuell zu begründen, warum sie was getan hat. Aber eigentlich müsste man davon sprechen, dass Gewalt an, mit und durch Genitalien vorgenommen wurde oder passiert ist. Und das ist aber eine Formulierung, da ist man noch viel näher am Tabu von Körperlichkeit und Gewalt und gewaltsamem Einsatz von Körpern, an Körpern oder mit Körpern. Also es ist, diese Formulierung tritt noch ganz viel näher ran. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir kommen ja aus einer Gesellschaft der Tabus und des Nicht-Drüber-Redens und des Verschweigens. Und das betrifft ja nicht nur Gewalt, sondern auch die gesunden Teile und die guten und schönen Teile von Körperlichkeit und Sexualität. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo das sich so ganz fies verknüpft und dann so zu so einem Fallstrick wird. Und dann letztlich auch dazu führt, dass, ne, wenn man dann an so einem Punkt ist, wie wir jetzt in dem Podcast sein wollen, dass wir über Forderungen sprechen, also ein bisschen so die Ebene verlassen wollen von subjektivem Erleben oder subjektivem Erfahren, dass man dann plötzlich in so eine Sprachlosigkeit kommt, weil man nicht mehr genau weiß, wie soll man es denn jetzt fassen.
Ich weiß aber gar nicht, ob es die Sprachlosigkeit, ob die überhaupt notwendig wäre, ne? Weil zum Beispiel, ich finde, also es gibt, ich habe doch mal dran gedacht, es ist ganz oft, es gibt dann Fragebögen, also ne, jeder, der auch schon mal in der Klinik war oder so, kennt das auch, da steht dann, wurden sie Opfer von Gewalt von psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt, sexualisierter Gewalt. Mhm. Aber sexualisierte Gewalt ist nichts anderes als körperliche Gewalt. Es ist eine Form von. Aber würden wir als Körper, ne, jemanden, den ich schlage, da habe ich ein anderes Verhältnis zu. Sexualisierte Handlungen sind da rausgenommen. Ich finde aber, wenn man, also, weißt du,
ich finde das gut, dass die Trennung da ist, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Du kannst heute jemanden aufgrund seines Geschlechts anders misshandeln, auch begründet mit den Genitalien, die eine Person hat, kannst du nochmal anders verletzen und erniedrigen und beschämen als über körperliche Gewalt allein.
Ja, ich finde aber, ich finde die Differenzierung auch total wichtig. Ich finde aber, es negiert, also es macht es möglich, dass so ein Stück weit sexualisierte Gewalt aus dem herausgenommen wird, dass es eine Gewalt gegen den Körper ist.
Ja.
Und das, ne, ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Blick auf körperliche Gewalt in Form von, was weiß ich, Kneipenschlägereien, Stadionschlägereien, Mord, ne, also so, da gibt es eine Menge Sachen. Und da gibt es eigentlich auch interessant.
Ja, genau, es ist auch interessant, das hat auch Monika Gerstendörfer übrigens beschrieben. Entschuldigung, es ist eine Ode an diese Person, aber sie hat dort auch gesagt, beim Ausdruck körperlicher Gewalt denkt man an Typen, an Männer, an weiße Männer, die sich kloppen, weil es um ihre Männlichkeit zu verteidigen. Und bei sexualisierter Gewalt ist vielen Menschen im ersten Blick oder im ersten Gedanken eine Frau oder ein Kind, in Anführungsstrichen eine unterdrückte, niedrig gestellte Person, die aufgrund ihres Geschlechts Gewalt erfährt. Genau. Also es ist weiblich.
Ja, und natürlich hat das Geschlecht in Teilen was damit zu tun, aber eben nicht nur. Weil das würde ja dann im Umkehrschluss wieder bedeuten, dass nur weil ich Frau bin, es quasi in irgendeiner Form eine Berechtigung von sexualisierten Handlungen gegen mich gäbe, Weißt du? Also
mal abgesehen davon macht es eben prügelnde Frauen unsichtbar, genauso wie es missbrauchte Männer unsichtbar macht, das sozusagen.
Und da kommt, weißt du, und da kam jetzt unser Gedanke her, eigentlich wäre es richtiger, sexualisierte Gewalt als erstes mal wieder als Form körperlicher Gewalt zu betrachten und dann in der Ausdifferenzierung weiterzugehen, weil es das klarer machen würde, wovon wir eigentlich reden. Weil sexualisierte Gewalt ist nicht weniger als körperliche Gewalt, es ist körperliche Gewalt.
Ja, und man könnte das von da aus auch ein bisschen weiter öffnen für Menschen, die weder Mann noch Frau sind. An die denkt man ja an der Stelle gar nicht.
Man könnte das dafür öffnen, Geschlechterzuweisungen würden offener werden. Es würden Männer und Jungs, die Gewalt, sexualisierte Gewalt erfahren, sich genannter und gesehener fühlen. Also so, es gibt viele Möglichkeiten. Täterinnen würden eine Rolle spielen. Also es würde einfach die Geschlechtlichkeit ein Stück weit in den Hintergrund treten lassen. Und es würde eigentlich auf allen Ebenen wäre es sinnvoll. Gibt es genug Wörter und eigentlich gibt es genug Abbildungsstrukturen, trotzdem reden wir wenig drüber. Also, oder es gibt einen sprachlichen Umgang, der so festgelegt scheint. Und uns ist es wirklich aufgefallen in diesem Fragebogen und warum eigentlich, warum wird da noch von sexueller Gewalt gesprochen? Das ist ja nun wirklich, das haben wir in den 80ern eigentlich alle theoretisch hinter uns gelassen.
Ja. Ein Punkt ist ja auch, weshalb das schwierig zu fassen ist, ist, dass jedes Gewaltverbrechen, das als sexueller Missbrauch bezeichnet wird oder auch als nötig, also das damit ahndbar ist durch die Justiz, sind ja alles auch Verbrechen gegen sexuelle Selbstbestimmung. Und ich glaube, gerade wenn wir über Missbrauch oder also sogenannten Missbrauch oder sexualisierte Gewalt an sich sprechen, dann sprechen wir über die Gewalt, also den Akt, den aktiven Part und nicht das, was verletzt wird, nämlich die Selbstbestimmung einer Person. Und ich glaube, das würde ich mir in so einer Auseinandersetzung wünschen, einfach um klarzumachen, worum es geht. Also es geht um den Körper, der versehrt wird unter Umständen. Es geht aber eben auch darum, dass Selbstbestimmung nicht möglich wird.
Und ich glaube, dass Selbstbestimmung nicht möglich wird. Und ich glaube, dass da auch eine Rollenverteilung stattfindet, auch aufgrund von Wortwahl und Sprachumgang mit etwas. Weil in dem Moment, es macht einfach einen Unterschied, ob ich zu jemandem hingehe und der redet von sexuellen Handlungen. Das hat automatisch, also das macht immer die Beschämung möglich. Da braucht man noch gar nicht von Gewalt sprechen. Niemand spricht mit irgendwem über Sexualität mal ebenso oder nicht so oft. Wenn wir dann auch noch von sexualisierter Gewalt sprechen, ist die Möglichkeit der Beschämung, die da stattfindet in so einem Gespräch, die besteht einfach. Würden wir über körperliche Gewalt reden, würde uns das möglich machen, dass auch selbst Betroffene diesen Moment der Beschämung nicht als erstes erleben und viel, viel mehr Möglichkeit hätten, vielleicht sich auch selbst zu vertreten und sich zu äußern, weil es das Niveau gleicher machen würde, weil Sexualität ist, was sehr individuell ist.
Also fällt mir auch gerade ein, dass wir, wenn wir in der Therapie über Gewalt sprechen, also wenn wir über Erinnerung sprechen, dann tasten wir uns auch immer so ran. Da ist was passiert, es ist was Körperliches passiert, also so, wir gehen so eine Spuren, also so eine Kategorien ab. Ne? Und ich glaube, ich halte das gerade in so einem gesellschaftlichen Diskurs für gut. Nicht für notwendig, aber ich halte es für gut, wenn es zusätzlich zu den bestehenden Optionen, die es jetzt gibt, auch die Option gibt, anerkannt zu sein als eine Person, die eben nicht von sexualisierter Gewalt über sich spricht, sondern als eine Person, die sagt, ich wurde in meiner Selbstbestimmung verletzt oder in meiner körperlichen Integrität. Und das halt mit dem füllt, was sie erlebt hat. Aber eben nur die Option hat, das so auszudrücken, wie sie das für vertretbar hält, für sich selbst.
Weil das eben auch bedeuten würde, der Person in dem Moment die Beschämung zu ersparen, die nicht notwendig ist. Auch das sei ganz deutlich gesagt. Sie passiert, aber sie sollte eigentlich nicht, also sie sollte eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube aber, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, ne, der eine Rolle spielt, dass Beschämung eine ganz große Rolle in diesem Bereich Selbstvertretung, aber eben auch Forderungen stellen oder hörbar werden oder gesehen werden spielt.
Ja.
Und auch in diesen ungleichen Verhältnissen von, ich meine, das eine Thema ist ja Selbstbetroffenheit auf Helferseite. ist ja sowieso so ein, sagen wir mal, heißes Eisen, wo keiner gerne drüber spricht. Und letztlich das andere ist, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Helferseite und Betroffenenseite, weil es sich um zwei Seiten handelt. Mhm. Und auch Beschämung an der Stelle zum Beispiel für uns durchaus ein Punkt ist, der eine Rolle spielt, der dann Ungleichgewicht herstellt.
Mhm. Ich würde da zu dem Punkt irgendwie noch hinzufügen, es ist ja sowieso auch krass, dass man damit beschämt werden kann. Mhm. Also, dass das überhaupt geht. Das ist, also ich meine, ich finde das, ich habe gerade gemerkt, wie krass das ist, dass ich einfach abnicke, ja, man kann da, es gibt ein Risiko der Beschämung, wenn man drüber redet. Das nicke ich einfach ab, weil das schon so ein normaler Teil ist von meiner Erfahrung, dass ich damit mitrechne. Und das fühlt, es ist mir gerade eingefallen, das ist für mich die gleiche, das gleiche Muster wie, ja, wenn ich im kurzen Rock rausgehe, muss ich damit rechnen, dass Leute gucken. Dann muss ich halt damit klarkommen, dass Leute, was weiß ich, was tun. Und das ist irgendwie ein ähnlicher Mechanismus, finde ich. Und das finde ich, also ich würde dem, also um diesen Gedanken so rund zu machen, würde ich eben sagen, ja, schlimm genug. Und ein Grund dafür, dass man eben da nicht so drüber redet und dann auch an die Grenzen des Sagbaren kommt. Weil du ja immer mitdenken musst, dass du beschämt werden kannst.
Ja, und Beschämung beinhaltet aber eben auch ein aktives Vorgehen. Ne? Also das war so ein bisschen der Weg, den wir da nämlich auch reingefunden hatten, dass wir irgendwie uns mit Scham beschäftigt haben und Scham als solches. Gut, ne, da ist zum Beispiel ein Stichwort auf meinem Zettel, irgendwo Standtauch ist ein anthropologisches Grundausstattung des Menschen. Der Mensch hat einfach Scham. Aber Beschämung ist etwas, was aktiv hergestellt wird. Und die ist letztlich nicht notwendig, weil Scham nicht unbedingt zur Beschämung führen sollte.
Mhm.
Wir müssen halt wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass wir aus Themen auch wieder ein bisschen herausgehen, weil sonst das Thema sehr groß wird und der Podcast noch länger als sonst. Und soviel ich weiß, sind wir zwar lang, aber noch länger sollten wir nicht werden. Deswegen verlassen wir vielleicht da das Thema so ein bisschen. Ja. Wäre mein Vorschlag gerade.
Ja.
Gucken nochmal weiter. Viktimisierung hatten wir jetzt angesprochen. Wir würden da auf alle Fälle gerne ein paar Links in die Shownotes zu setzen. Was wir an dem Thema sehr spannend fanden, war, dass Viktimisierung ein Stück weit abbildet, wie geht Gesellschaft um mit Opfern letztlich. Dass Viktimisierung halt schon auch heißt, im ersten Schritt Opfer geworden sein von jemandem oder von etwas. Und dass Viktimisierung aber eine Entwicklung beinhaltet, dass es auch eine dritte Stufe von Viktimisierung gibt, wo es dann darum geht, wie geht die Gesellschaft mit der Person um, die Opfer geworden ist. Also
das ist die zweite. Die zweite Stufe der Viktimisierung sind die Strukturen, in denen sie sich wiederfinden und durch die sie unterdrückt werden können oder nochmal ohnmächtig gemacht werden können. Die dritte war die Integration der Opferschaft ins Persönlichkeitssystem.
Okay, wir haben, glaube ich, ein bisschen einen anderen Text noch, aber da können wir nochmal gucken. Da gibt es tatsächlich sehr viele und sehr verschiedene Texte. In unseren Texten ist der dritte Teil die Institutionalisierung und die soziale Kontrolle von Menschen, die zu Opfern geworden sind. Da wären wir dann bei Sachen wie der Aufarbeitungskommission oder dem Fonds sexueller Missbrauch. Aber das ist ein, ich glaube, selbst da müssen wir heute tatsächlich benennen und wir, ich glaube, da können wir einiges in die Shownotes setzen und vielleicht gehen wir trotzdem ein Stück weiter, weil wir uns sonst in den Theorien wahrscheinlich so ein bisschen nicht verlieren, aber sehr viel Zeit investieren und wir wollen ja nicht mehr so ewig lange Podcaste machen.
Das heißt aber schon, dass wir kurz darüber reden, wo wir diese zwei, also diese Viktimisierung über Strukturen sehen, oder?
Ja. Lass uns doch da einfach weitermachen. Das finde ich gut.
Ja. Also. Ich gehe mal gerade noch ein Stück weg von Aufarbeitungskommission und Berliner Blob, sondern gehe auf das, was es jetzt gerade gibt. Da haben wir das Opferentschädigungsgesetz, das nicht zureichend ist für Menschen, die als Kinder missbraucht wurden oder misshandelt wurden oder sonst wie Gewalt erfahren haben. Also selbst wenn du als Kind einen Autounfall hattest, der nicht gut dokumentiert wurde und der dich traumatisiert hat und du hast erst 30 Jahre später Symptome, selbst dann kannst du Schwierigkeiten bekommen, als Opfer anerkannt und entschädigt zu werden über dieses Gesetz, weil es eben nicht, also ne, menschliche Entwicklung und menschliche Neuroplastizität und Anpassungsmechanismen nicht mitdenkt. Das liegt daran, dass dieses Gesetz sehr alt ist, es ist sehr gut, aber so für eine bestimmte Personengruppe, für eine bestimmte Opfergruppe.
Es wurde danach halt auch nie wirklich überarbeitet und den neuzeitlichen Gegebenheiten angepasst. Also,
genau. Und trotzdem, und das ist eben, das ist so der ultimative Verrat für mich und auch so dieser ultimative Moment von Verlust von Vertrauen in Strukturen, staatliche Strukturen, legitimierte Strukturen, wenn es dann heißt, in diesen Begründungen, aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde entschieden, dass viele, also man weiß ja auch nicht, dann steht da ja auch nicht neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse der Neuropsychologie und Neurophysiologie und Psychotraumatherapie. Vielleicht ist es ja auch die Wissenschaft der Kassenlage. BWL-Dingsi. Irgendwie so. Vielleicht entscheidet man danach sehr nach neuesten Forschungsergebnissen. Das kann ja alles sein. Aber für mich als Person, die von vornherein dadurch weiß, ich habe nichts zu erwarten, weil ich dem nicht Genüge leisten kann, außer dass ich wieder das Gefühl habe, nicht gehört zu sein oder nicht anerkannt zu sein auch, staatlich, vom Staat anerkannt zu sein mit meinen Schwierigkeiten, die einen gewisse Bedürftigkeit dann auch zur Folge haben. Das macht es für mich dann zu einer weiteren Gewalterfahrung auf eine bestimmte Art. Es ist nicht vergleichbar mit der Gewalterfahrung, die ursprünglich war, aber es kommt dem schon sehr nah.
Ja, ich finde, also unser OEG haben wir quasi einstellen lassen in dem Moment, wo klar war, dass wir wir haben es einstellen lassen, als klar war, der Richter wird unsere persönlichen Daten und unsere Person nicht schützen und es wird ein Gutachter eingesetzt werden, der bekannt ist als extrem opferfeindlich, nach 8 Jahren oder 9 Jahren Wartezeit überhaupt auf einen Gerichtstermin. Ich finde, dem Opferentschädigungsgesetz wohnt halt einfach inne, dass dir das Opfersein aberkannt wird. Weil wenn du keinen positiven Bescheid im Sinne des OEG hast, bist du zumindest vor diesem Gesetz einfach auch nicht Opfer genug. Und das ist, finde ich, die Parallele zu früher. Da hat ja auch keiner gesagt, du bist jetzt unser Opfer. Ne? Also für uns so ein Stück weit. Und da finde ich, also entweder schafft man das Gesetz ab oder man überarbeitet es endlich. So wie es jetzt im Raum steht, ist es gesellschaftlich eigentlich, wir finden, ein Unding.
Ja, und da können wir von da aus direkt weiterleiten zu dem Fonds sexueller Missbrauch in Familien. Der wurde ja festgesetzt mit, ich weiß gar nicht, 10 Millionen. Wie viel war das? Wie viel
Geld? Ich glaube, es waren 10. Ich weiß gar nicht, ob es nicht inzwischen sogar 20 sind, aber
viel Geld, das von den Kommunen, das sollte nicht von den Kommunen, sondern von den Bundesländern kommen. Eingezahlt haben aber bisher noch nicht alle Bundesländer, weil, und die Begründung finde ich total in Ordnung, weil die darauf pochen, dass das OEG umgeändert wird.
Das Echt? Problem das ist der ist, Grund dafür? Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja. Und das finde ich interessant insofern, als dass mich dabei die Argumentation bzw. die Darstellung in den Medien durch den unabhängigen Beauftragten Johannes Rührig, jetzt habe ich den Anfang von meinem Satz vergessen, also es irritiert mich auf jeden Fall, wie er darauf reagiert, beziehungsweise wie ich das über die Medien so wahrgenommen habe, nämlich mit, ja, aber jetzt lasst ihr die Opfer alleine. Und ich denke, nein, tun sie nicht. Indem die Bundesländer darauf pochen, hallo, trefft eine Entscheidung. Entweder ihr reformiert das, dann bezahlen wir, also wir bezahlen so lange nicht, bis da eine Entscheidung ist und das ist legitim. Also ich finde daran nichts schlimm, wenn Bundesländer sagen, hey, wir haben genug Ausgaben an verschiedenen Stellen. Es gibt bereits ein Gesetz, das ist abgeklärt. Wir haben schon Strukturen, die sich um Menschen kümmern sollen und die genug dafür sein sollen, dass Menschen, die Gewalt erfahren haben und Schäden davon getragen haben, beziehungsweise die aufgrund ihrer Erfahrung ein Leiden haben und spezielle Bedürftigkeiten entwickelt haben oder bestimmte Bedarfe haben, dass sich um die gekümmert werden soll und das muss passen. Also ich finde es schön, dass sich da dieser Sonderlösung, denn nichts anderes ist dieser Fonds, es ist so eine Vermeidungstanz-Schnellschusslösung, so toll der auch ist, dass man sich da verweigert. Das finde ich sehr gut.
Das war uns bisher
Meinung vielleicht, ja. Aber
nee, aber ich zum Beispiel, das wussten wir nicht. Das war uns nicht, also das, den Teil kannten wir noch gar nicht. Das würden wir auch, glaube ich, gerne noch ein bisschen recherchieren.
Ja, ich schreibe mal ein paar. Ich schreib
genau,
mal
auf, dass wir da auch ein paar Shownotes zu haben. Und wir finden das, wir hören es zum ersten Mal und wir finden es sehr, sehr unterstützenswert, auch wenn wir den Fonds in Anspruch genommen haben, weil wir tatsächlich gesagt haben, okay, dann das, wenn
nichts
anderes.
Ist besser als nichts, ne?
Hm?
Ja, ist besser als nichts.
Es ist besser als nichts, aber grundsätzlich war unser Gefühl auch die ganze Zeit, der Fonds tritt für etwas ein, was wir eigentlich hätten über das OEG und über das OEG auch noch viel ausführlicher hätten bekommen sollen. Ne, über das OEG hätten wir eine Finanzierung für Kassen, für Therapie, für fehlende Therapien. Über das OEG hätten wir eine Finanzierung für Klinikaufenthalte bekommen sollen. Über das OEG hätten wir eine Erweiterung unserer Renten bekommen sollen für das, was uns an Rente entfällt, dadurch, dass wir jahrelang nicht arbeitsfähig waren aufgrund von Gewalt. Das hat der Fonds ja nur in einem Bruchteil abgeschätzt. Ich meine, 10.000 Euro sind eine Menge Geld, aber ganz ehrlich, die haben wir komplett für Therapiestunden ausgegeben. Da haben wir keine Rente und keine Klinik von bezahlt und auch alle anderen Dinge nicht. Von daher, ich finde das sehr, ich finde das sehr stimmig und ich fühle mich da auch als Opfer durchaus sehr vertreten, wenn Länder sagen, ändert das OEG und nicht fangt irgendwelche komischen Fonds an, die hier irgendwie verschleiern sollen, dass es ein ganz anderes Problem gäbe. Und stellt sich auch die Frage, warum ändern wir das OEG-Gesetz denn eigentlich nicht? Also wen würde es denn tatsächlich stören? Den Staat würde es Geld kosten?
Ja.
Die Opfer also würden sich wahrscheinlich wenig gestört fühlen?
Ja, und das wäre für mich nochmal wirklich interessant. Ich hatte in der Auseinandersetzung tatsächlich darüber nachgedacht, selbst wenn das OEG jetzt reformiert werden würde, und zwar so, dass ich auch nochmal einen Antrag stellen kann, und zwar so, ohne dass ich das Risiko habe, in der Situation zu sein, A, einen Schaden an mir beweisen zu müssen und B, die Gewalt, also den kausalen Zusammenhang zur Gewalterfahrung ziehen zu müssen und erbringen zu müssen, dann würde ich den Fonds auch ganz gerne einfach so nehmen. Und zwar nicht, also ich hätte den daneben schon ganz gerne noch für Akutgeschichten, also für Menschen, die akut Opfer wurden oder für Menschen, die akut Geld brauchen, und zwar möglichst schnell und unbürokratisch und so. Und auch, das ist ja der Gedanke, mit dem wir unseren Antrag gestellt haben, ist so ein Stück weit, erstens besser als nichts, zweitens, wir haben jetzt schon so viel Scheiße durch, um überhaupt anerkannt zu werden. Das Geld, das wir jetzt kriegen, ist schon so ein bisschen ein Wiedergutmachbonbon. Oder so etwas, was wir gerne annehmen, nachdem wir uns so oft auf die Schnauze gelegt haben mit sämtlichen Hilfsangeboten, die es gibt. Das ist so ein bisschen, es passt nicht ganz, ist vielleicht auch nicht das, wofür es da ist, aber es ist das, was ich da vor mir gut vertreten kann. Also es ist ja auch absehbar, dass selbst wenn das OEG reformiert wird, dass ich dann wieder Arbeit habe, ich habe wieder Papierkram und ich habe, es ist ja nicht so, dass dann jemand um die Ecke geht mit einem Sack voll Geld und fragt, möchten Sie gerne ein bisschen was übers OEG bekommen? Also hier ist der Sack, ne?
Hier ist ja, und ich glaube, es geht ja beim OEG auch nicht nur um Geld. Also da geht es um, glaube ich, auch einiges mehr. Ich weiß gar nicht, wir müssen kurz fragen, ihr hattet einen OEG-Antrag gestellt oder ihr habt den nie gestellt? Wir haben uns da, glaube ich, noch nie groß drüber unterhalten.
Wir hätten den beinahe gestellt.
Okay.
Und dann haben wir es sein lassen, weil uns schon die Vorbereitung und die Auseinandersetzung zum damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger zerlegt hat.
Ja, weil das wäre zum Beispiel noch ein interessanter Punkt bei der Reformierung des OEGs, was heute eigentlich gar nicht unser Thema ist. Dürfen Menschen, die den Antrag schon mal gestellt haben, den dann nochmal stellen, wenn das Gesetz reformiert wird? Aber das ist ein Sidekick. Ich finde, das OEG macht halt viel deutlich, ne? Weil, also das OEG grundsätzlich wurde ja mal als Gesetz entworfen worden für gesellschaftliche Dinge, die Opferschaft hergestellt haben. Also, ne, das OEG ist nach dem Krieg entstanden und sollte Menschen, die aus Kriegshandlungen Verletzungen und Verluste erlitten haben, letztlich helfen. So, das OEG ist ja tatsächlich.
Das ist das Interessante, ne?
Das, ja, und das, ich meine, das OEG ist tatsächlich ursprünglich nicht dafür geschaffen worden, Menschen, die innerhalb von familiären Strukturen und nicht durch gesellschaftliche Strukturen zum Opfer werden. Das Problem ist nur, dass diese Abgrenzung dazu führt, dass sich die Gesellschaft davon distanziert, die Verantwortung dafür zu haben, dass Kinder Opfer geworden sind und immer wieder Opfer werden. Und ich glaube, da fehlt die Positionierung, weil die Gesellschaft ist dafür verantwortlich und hat sich eigentlich da zu positionieren und hat sich da eigentlich auch ihre Verantwortung zu stellen. Und da empfinde ich dann tatsächlich den Fonds und auch jegliche Kommission und Beauftragte letztlich als höhnisch, weil sie dem überhaupt nicht entsprechen. Es sind wieder individuelle Personen, die da ein bisschen was machen, aber es ist keine gesellschaftliche Verantwortungsübernahme.
Deswegen finde ich den Aspekt des OEG als Kriegsfolge total interessant, weil es nach dem Krieg in der Zerstörung und dem Wiederaufbau eine sehr große Bereitschaft gab, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, also Wiedergutmachung zu leisten, war damals auf eine gewisse Art und sicherlich nicht, wie man halt eben jetzt merkt, gesamtgesellschaftlicher Konsens, aber man war sich darüber bewusst, okay, hier ist richtig viel Scheiße gelaufen, wir haben richtig viel verkackt und es gibt große Schäden. Und wir haben als Staat die Verantwortung, uns darum zu kümmern.
Mhm. Also es gab eine gesellschaftliche eine Bereitschaft dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und die Bereitschaft gibt es in dem anderen Kontext halt eben nicht.
Und weißt du, warum das so ist? Das wäre nämlich mein nächster Punkt. Auf meinem Zettel. Es gibt keine Bereitschaft anzuerkennen, wie normal Gewalt in Familien ist. Du müsstest nämlich ein OEG zum Beispiel so reformieren, dass du etwas, was ganz üblich passiert, also in seiner Außergewöhnlichkeit üblich ist, anerkennen. Du müsstest sagen, dass es immer noch, und zwar jeden Tag und schon seit was weiß ich wie lange, Krieg gegen Kinder gibt oder Krieg gegen so eine Art zwischenmenschlicher Krieg, also um in dem Bild zu bleiben. Ne? Du müsstest sagen, es gibt immer wieder Konflikte und es ist normal.
Ich tue mich an der Stelle mit dem Begriff Krieg gegen Kinder, glaube ich, ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass das,
Also es gibt so ein, ne, ich habe diese Formulierung, weil es in der Auseinandersetzung in Amerika gibt es dieses Schlagwort War on Women. Mhm. Unter dem eben organisierte Gewalt oder sexualisierte Gewalt so zusammengefasst wird.
Aber ja, die Übertragung ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil der englische Sprachgebrauch ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, das, was du meinst, und das lässt sich ja ohne weiteres unterschreiben, ist die Anerkennung, dass es Gewalt gegen Kinder gibt innerhalb dieser Gesellschaft und dass diese Gewalt normal ist. Mich hat neulich jemand gefragt, ob es eigentlich sexualisierte Gewalt in buddhistischen Gesellschaften gibt. Ich habe relativ schnell gedacht, ja, natürlich. Also wir haben uns damit auch schon mal in einem anderen Kontext beschäftigt. Wir haben das dann auch ein bisschen gegoogelt und sind sehr schnell auf sehr viel dazu gestoßen und dachten, das Interessante ist aber, dass die Annahme einer besseren Gesellschaft, oder wir haben das ja auch mal erlebt, dass uns jemand gesagt hat, ich dachte, in der DDR gibt es sowas nicht. Ne? Auch da war die Annahme einer guten, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, dass es da nicht vorkäme, dass der Mensch innerhalb einer bestimmten Gesellschaft vielleicht eben nicht dazu neigt. Oder das ist, glaube ich, das Problem, dass Gewalt in dieser Form auszuüben völlig unabhängig davon ist, in welcher Gesellschaftsform der Mensch lebt, der es tut, sondern dass es etwas dem Menschen Innewohnendes zu geben scheint, wovon ihn letztlich sein Menschsein nicht abhält. Und deswegen ist es für mich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Nur die Gesellschaft allein kann den Menschen davon abhalten, weil der Mensch selber, es scheint ja Menschen zu geben, die davon nicht abgehalten sind. So wie es halt viele gibt, die gar nicht auf die Idee kämen, solche Dinge zu tun. Aber es ist was Menschliches. Und da kann nur Gesellschaft dagegen gestellt werden. Aber die Frage fand ich spannend, weil ihr habt jetzt auch keine, wir haben es gesagt und ihr habt ja auch gemerkt, so buddhistische Gesellschaft, Moment mal. Ne, weil da ist sowas von eine gute Gesellschaft und da kann es das nicht geben. Aber das ist jetzt
diese
auch
Annahme
so
gibt es auf jeden Fall. Was ich sagen würde ist, dass es diese Ideen gibt, ne? Ich würde dem jetzt nicht so folgen im Sinne von, es ist dass Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder organisierte sexualisierte Gewalt etwas ist, das den Menschen innewohnt, wo nur Gesellschaft was gegen tun kann. Ich würde sagen, dass das, was die Menschen von der Gewalt haben, in den Menschen inne liegt und man gucken muss, warum ist es die Gewalt und wie ist es möglich, dass sie diese Gewalt ausüben können, um zu kriegen, was sie wollen. Also ich würde da eher nochmal über diese, also meine Annahme ist irgendwie immer, dass Menschen so ein Bündel an Bedürfnissen sind oder an Annahmen. Also so, vielleicht geht das zu weit, ich weiß nicht, aber also jetzt in unserem thematischen Podcast, ne? Aber ich würde halt sagen, Gesellschaft ist wichtig, um das zu verhindern, aber was Menschen, die diese Ideen haben oder diese Bedürfnisse haben und auf diese Weise befriedigen wollen, was die brauchen, ist die Reflexion und die Auseinandersetzung damit, dass das, was sie da tun, nicht richtig ist und nicht erwünscht ist in dieser Gesellschaft und dass sie Möglichkeiten brauchen, sich da anders zu befriedigen. Oh Gott, das klingt so furchtbar doppeldeutig, aber was anderes ist mir gerade nicht eingefallen, sorry.
Ja, ich glaube mit der Doppeldeutigkeit, okay.
Also ich würde gucken, dass Gesellschaft eben die Verantwortung hat, ein Klima zu schaffen, in dem Gewalt geächtet ist, und zwar so, dass wenn jemand auf die Idee kommt, sich so durchzusetzen auf diese Art und Weise, weiß, so läuft das hier aber nicht. So machen wir das nicht. So
ja, aber schätzen das, wir das aber, nicht. Aber da gerätst du ja an die Grenzen dessen, weil dieses Wir, also wir alle wissen, dass Täterinnen und Täterinnen auch in gesellschaftlichen Kontexten sind, da denken wir immer alle, naja, ne, wir alle wissen, Täter und Täterinnen in diesem Bereich sind nicht die wenigen, sondern die sind in gesellschaftlichen Positionen und das sind Menschen, die Gesellschaft gestalten und die gleichzeitig Täterin sind. Deswegen finde ich die Annahme, wir als Gesellschaft machen sowas nicht und wollen sowas nicht, total schwierig, weil die Täterin Teil dieser gesellschaftlichen Menge sind, ja. Weißt du?
Ja, Also deswegen wäre halt dieses Unterstreichen von Diskurs, und da kommen wir ja auch wieder so ein Stück an den Anfang von die Auseinandersetzung mit Beschämung und das drüber reden. Ne, wenn das schon schwierig ist, wie sollen wir denn dann an den Punkt kommen, jemanden in so einer, ich sag mal, tragenden Rolle in der Gesellschaft sagen zu können, warte mal, du legitimierst hier gerade was aber eigentlich tabu ist in unserer Gesellschaft, beziehungsweise was wir uns nicht wünschen für das gesellschaftliche Miteinander. Also das ist so ein bisschen, ich habe ein ganz klares Bild gerade vor Augen und kann das schwer erklären, aber ich versuch's mal so. Du kannst halt nicht, wenn du aus Wasser bestehst, kannst du nicht ein Wassermolekül wegtragen. Du kannst es nicht von dir, also du kannst ein System, das du selber bist, nicht verändern, ohne dich selbst zu verändern.
Ja, und deswegen glaube ich aber.
Das ist das Problem.
Ja, und ich glaube aber zum Beispiel genau deswegen ist der springende Punkt, und da haben wir ja angefangen, und ich glaube, das ist das, wo wir so milchig werden, dass Gesellschaft, wenn man von Gesellschaft spricht und uns alle damit meint, dann wird es schwierig, weil unter uns allen eben auch genug Täter und Täterinnen sind. Wenn man aber Gesellschaft meint als Konstrukt eines Staates und einer Staatlichkeit, dann kommen wir, glaube ich, eher dahin, wo wir sagen, wo läge denn die Verantwortung und wer sind eigentlich auch diejenigen, oder wer sind eigentlich diejenigen, wo es am allerwichtigsten wäre, dass Ansprüche und Forderungen Gehör finden und berücksichtigt werden. Und das ist dann für uns tatsächlich innerhalb der Staatlichkeit, weil die Staatlichkeit dieser Gesellschaft ihre Gesetzmäßigkeiten gibt. Weißt du?
Ja. Ich würde das vielleicht noch, ich meine, gut, jetzt drifte ich halt total ab, weil, also ich bringe das jetzt gerade noch kurz zu Ende, und dann können wir ja weitergehen. Ich würde halt bei Staatlichkeit und Demokratie, so wie wir sie leben, müssen wir halt immer priorisieren, immer fragen, ne, wo ist es jetzt gerade am wichtigsten? Und das finde ich total schwierig. Deswegen sind wir, was Staat angeht, immer so ein bisschen kritisch und so. Aber würden das jetzt an der Stelle einfach rund machen, weil das wirklich den Rahmen total sprengt.
Es sprengt ihn ein Stück weit, aber ich finde den Diskurs, der zeigt halt auch was auf. Ich finde den nicht ganz unwichtig. Aber ja, lass uns da wieder ein Stück Abstand nehmen. Ich glaube, dieser Podcast heute wird ein Ausflug in verschiedene Bereiche, an die man so stößt, wenn man versucht, sich mit Forderungen und Ansprüchen auseinanderzusetzen. Die Frage
ich
ist
noch
ein
Stück, ja. Ich würde halt einen Schritt zurückgehen ab die Rolle der TäterInnen.
Ja.
Ich habe hier auf meinem Zettel, dass sie die unbekannte X sind. in der Auseinandersetzung. Und zwar sprechen wir jetzt gerade natürlich, das tun wir aus eigener Betroffenheit, ne? Wir sprechen über darüber, dass wir bestimmte Forderungen haben und den Eindruck haben, nicht gehört zu sein, beziehungsweise uns fragen, werden wir so gehört und passt das alles so? Das fragen wir aber die TäterInnen nicht. Beziehungsweise wir fragen das im Rahmen von Justiz vielleicht, also man fragt nach Motiven, aber man fragt für mich nach wie vor auch gesellschaftlich zu wenig, was passiert mit TäterInnen, wenn sie im Gefängnis waren, was passiert in der Bewertung von TäterInnen von ihren Taten, wenn sie im Gefängnis waren zum Beispiel und dann liegen ein paar Jahre zurück. Ist es dann immer noch legitim? Verstehst du, diese ganze Auseinandersetzung damit interessiert mich natürlich selbst aus meiner Position, weil ich verstehen möchte, wie das nur möglich sein konnte. Wie jemand in dieses Mindset kommen konnte, davon überzeugt zu sein, vielleicht sogar auch, also und vielleicht auch so sehr davon überzeugt zu sein, dass das legitimiert erscheint und okay erscheint, das zu tun. Natürlich tue ich das aus meiner eigenen Perspektive, aber selbst wenn ich meine eigene Perspektive verlasse, denke ich schon, dass man aus dieser Befragung oder Auseinandersetzung damit schon auch an Ideen kommen kann, die relevant sind für die gesamte Gesellschaft und für die Frage, wie was wichtig ist, wenn die Gewalt vorbei ist. Also, ne, da sind dann die Fragen, wie viele TäterInnen entwickeln eine PTBS aufgrund ihrer Tat? Wie viele TäterInnen schaffen das mit dieser Isolation aus der Gesellschaft, wenn sie verurteilt wurden, wieder zurück?
Okay, das sind ja Fragen, ich meine, die finden sich in der Täterarbeit wieder und in allen Diskursen um Umgang mit Täterschaft.
Genau, aber ich finde das total wichtig, also ich finde das total interessant, dass es in der Täterarbeit verschwindet und nicht als ganz normaler, üblicher Teil mit dem Diskurs um OEG und so weiter erscheint.
Ich glaube aber, das liegt daran, dass auch Täterschaft wieder individualisiert wird.
Genau. Und auch so weit weggemacht wird. Ne? Also ich habe immer so dieses Gefühl, das war ja bei dieser einen, das ist jetzt schon Jahre her, diese Tagung in Münster zu ritueller Gewalt, da stand dann der Polizist vorne auf dem Podest und sagte, ja, wenn die Opfer nichts sagen, dann können wir auch nichts machen. Da gehe ich bis heute an die Decke, weil ich denke, zu Gewalt gehören immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Und das wäre nächster Punkt auf meiner Liste, die Rolle der Zeuginnenschaft stärken. Es gibt Täterzeugen, es gibt Opferzeugen, es gibt Augenzeugen und so weiter und so fort. Die werden aber nie befragt beim OEG. Oder weiß ich gar nicht genau, ob das so mit eingeholt wird. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Opferschaft daran definiert wird, was passiert ist. Und nicht anhand dessen, was die anderen beteiligten Personen oder der Kontext dazu beiträgt. Jetzt wäre halt für mich die Frage, ob ihr bei eurem OEG da den Eindruck hattet, dass darauf eingegangen wurde, dass es eine Relevanz hatte und ob das da vielleicht Punkte gibt, die man fordern müsste. Also wenn ihr jetzt sowas sagen würdet wie, ich hätte sagen können, die und die Person hat es getan und das Versorgungsamt geht hin und fragt, haben sie das wirklich getan? Gibt's das?
Wir können da kurz drauf eingehen. Erzählen? Ich glaube nur, dass wir nicht zu sehr, also vielleicht macht es Sinn, dass wir irgendwann auch mal einen Podcast zum Thema speziell OEG machen. Man kann und man soll sogar im OEG Zeugen angeben. Teilweise sind die Zeugen, die man angibt, Mitglieder der Familie. Wir können sogar Zeugen angeben, die gleichzeitig Täter sind. Zeugen sind auch Mitglieder unseres damaligen sozialen Umfeldes, das Lehrer, Jugendamt, Ärzte, Eltern von Mitschülern, Nachbarn und so weiter. Unser Problem im Nachhinein ist, dass viele dieser Zeugen die Aussage verweigert haben und mitgeteilt haben, dass sie kein Zeuge sind. Also Zeugen haben die Möglichkeit, eben sich selbst dem zu entziehen, indem sie ihre Zeugenschaft einfach abstreiten. Und das nächste Problem war, dass das Laden von Zeugen oder die Notwendigkeit, Zeugen zu haben, ja auch, ne, auch Opferschaft in Frage stellt, weil wo kein Zeuge, da kein Opfer. Das ist dasselbe
ja,
wie
da
wo kein Täter
auf jeden Fall noch mit.
Ja, wo kein Täter da auch kein, ne? Also als Opfer bist du ja immer in der Position. Aber das lass uns da lieber vielleicht mal einen Podcast zum Thema OEG machen. Ich finde aber, das spielt ja nicht nur im OEG eine Rolle, das spielt ja auch in allem anderen eine Rolle. Wie oft sind wir immer wieder Zeugen von etwas. Wir werden Ohrenzeuge, wir sehen irgendwo was, wir nehmen es wahr in unserem Umfeld. Und auch das spielt meistens keine Rolle. Ne? Also
wie ich viele, fand das auch interessant. Ja, Entschuldigung.
Ne, das war jetzt nur dieses typische, ne, wie viele stehen denn auf, wie viele stellen sich denn davor, wie viele gehen denn irgendwo hin und sagen, ich habe das gesehen oder ich war Zeuge.
Ja. Da wollte ich gerade eine Anekdote erzählen. Wir waren ja auf der Radtour auch in Höxter und haben da, sind durch die Altstadt gegangen und haben durch eine offene Tür eine Frau schreien hören und mehrfach hör auf sagen hören. Und ein anderes Paar kam gerade die Straße hoch und hat mich angeguckt und ich habe ihn angeguckt und dann hat er gefragt, ist das jetzt was für die Polizei? Und ich sag, oh ja, auf jeden Fall. Und dann hat er da angerufen und hat seinen Namen angegeben und der Polizist war so, ja, von mir aus. Und dann hat er das Telefon an mich weitergegeben und ich habe also, ne, mein Name ist so und so, ich wohne da und da. Auch ich habe das hier mitbekommen. Und diese Frau sagt jetzt zum vierten Mal, sie will das nicht. Und der war so, dieser Polizist hat auf eine Art darauf reagiert, dass mir klar war, die werden nicht kommen. Die werden der Frau nicht helfen. Und was wir dort ausgesagt haben als Ohrenzeugen, die auch, wir wussten nicht, wo wir hätten klingeln müssen. Die Tür, das Fenster wurde dann geschlossen. Und dann war auch nichts mehr zu hören. Das heißt, das hätte jetzt auch rein theoretisch schon zu Ende sein können. Aber das war so eine total blöde Rolle und wir hatten auch in der Situation das Gefühl, egal was du machst, es endet am Ende bei der Polizei und du bist massiv davon abhängig, dass die das richtig einschätzen. Und das ist sowas, was ich richtig zum Kotzen finde. Der Punkt wäre für mich eben, und das meine ich mit die TäterInnen sind Faktor X, genauso wie Zeuginnen. An TäterInnen, an Opfer wird und an ehemalige Opfer wird immer wieder herangetragen, wenn du was willst, dann musst du was liefern. Und an TäterInnen wendet man sich schon gar nicht, weil man automatisch davon ausgeht, ja, die sagen ja eh nichts, weil. Oder Zeuginnen, ja, die sagen ja eh nichts, weil deren Aussagen sind ja auch nicht zu gebrauchen. Wahrnehmung ist ja was unheimlich anfällig ist, bla 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 bla. Und damit wird aber von vornherein immer so die Verantwortung zur Anzeige, also die Verantwortung zum Aufzeigen, dass da Gewalt ist oder Gewalt passiert ist, dass da Schmerz war, dass da Leiden war und alles, was Gewalt bedeutet, das liegt bei den Opfern allein. Und das kann nicht sein. Dafür ist Gewalt, gerade wenn es zwischenmenschliche Gewalt ist, eben ein soziales Ding. Da waren noch andere Leute beteiligt. Und ich finde, das ist so eins der größten, das ist ein sehr großes Manko an den Strukturen, die da gerade sind, gerade bei OEG oder auch ganz normale Strafanzeige und die Aufarbeitung dessen, Bearbeitung dessen. Ich würde das jetzt gerne, seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da.
Ich würde das jetzt gerne verlassen, es sei denn, ihr habt da noch einen Punkt.
Ich habe, glaube ich, nur einen kleinen Punkt, einfach um das für uns auch ein bisschen abzuschließen, weil ihr habt gerade gesagt, naja, das ist so ein soziales Ding und ich glaube, das ist ein springender Punkt. Es ist ein soziales Ding und das geht letztlich, es lässt sich nicht, weil wir haben zwischendurch mal gedacht, ja, es gibt ja Täterarbeit und es gibt ja auch immer wieder Kampagnen, die Zeugen auffordern, eben zu ihrem Zeugesein zu stehen. Aber es ist immer was sehr Einseitiges letztlich und soziales Ding zeigt für uns gerade sehr kurz auf, wie vielfältig das eigentlich ist. Ja, aber lass uns weitergehen.
Ja. Auf meinem Zettel habe ich nämlich noch den Film, den ich gesehen habe, Spotlight. Da gab es eine Stelle, die ich bemerkenswert fand. Und zwar ging es in dem Film um die Journalisten, die über den Bostoner, in Anführungsstrichen, Missbrauchsskandal im Rahmen katholischer, also durch katholische Priester berichtet haben. Und da gab es eine Szene, in der der Journalist sagte, ja, was wollen denn die Betroffenen eigentlich? Die wollen Anerkennung, die wollen hören, dass es real ist, dass sie gesehen werden und sie wollen ein bisschen Geld, um drauf klarzukommen. Und ich hatte mich in dem Punkt dann gefragt, was ich denn möchte. Also ob es mir und uns beim Fonds sexueller Missbrauch, bei Aufarbeitungskommission, bei all diesem Kram, geht es uns um Anerkennung und Geld und dann auch vielleicht mit OEG und so, ist das alles und das war es eben nicht. Wobei auch Anerkennung dabei natürlich eine große Rolle spielt. Da wäre für mich die Frage, ob Anerkennung für euch auch so wichtig ist. Also, und wenn ja, wofür genau? Also was würde sich für euch verändern, wenn ihr wüsstet, ihr seid vor dem Staat als Person, die organisierte Gewalt erfahren hat oder sexuelle Gewalt? Also werdet ihr anerkannt? Was würde sich für euch verändern?
Auf der einen Seite nicht viel und auf der anderen Seite sehr viel. Also wir können das irgendwie nur, das hat so zwei Seiten, weil das grundsätzlich nichts verändert. Die Gewalt hat stattgefunden, egal ob das jemand anerkennt oder nicht, weil wir wissen das, wir sind selber auch Zeugen dessen. Was ich auch nicht verändern würde, wäre unser Alltag, unser tatsächlicher, weil der ist so, wie er ist und der wird auch eine Anerkennung nicht viel dran ändern. Was ich aber verändern würde, ist, dass klar, unser Opfersein wird anerkannt, das ist aber, glaube ich, gar nicht wichtig, sondern es würde für uns anerkannt, dass diese Form von Gewalt existiert, dass sie stattfindet, dass es gesagt wird, sie findet tatsächlich statt. Ich glaube, vielleicht hätten wir das vor 5 Jahren und vor 10 Jahren auch noch anders beantwortet. Mittlerweile wäre das etwas, was wir total wichtig fänden, dass das anerkannt wird endlich, weil wir finden, dass das noch viel zu wenig geschieht. Und das auch nicht vertreten finden in irgendwelchen Kommissionen oder bei irgendwelchen Beauftragten. Weil ich finde, dass diese Aussage dort in der Form nicht vorkommt. Und ich finde, wenn es so eine Anerkennung gäbe, dann würden auch weitere Schritte notwendig sein. Für uns ist zum Beispiel immer wieder dieses Subsumierungsprinzip bei den sozialen Leistungsträgern, ne? Dass Familienmitglieder da an erster Stelle stehen, wo wir sagen, wenn anerkannt würde, dass innerhalb von Familien eine lebensgefährdende Gewalt stattfindet und man einzelne Personen vor dieser Gewalt schützen muss, dann müsste man diesen Personen das auch möglich machen, vollständig unabhängig von dieser Familie zu sein, eben auch gerade was Sozialleistungen angeht. Und weißt du, das finde ich, das wäre die Veränderung, die dann stattfinden würde, weil wir wissen zum Beispiel, wir haben beim Jobcenter irgendwann mal Glück gehabt und hatten eine Mitarbeiterin, die hat uns anerkannt und das hatte für uns tatsächlich positive Auswirkungen. Wir haben dann Leistungen bekommen, ohne dass unsere Eltern angeschrieben wurde. Oder auch die Uni, damals das BAföG-Amt, die haben tatsächlich Glück, die haben das anerkannt und wir haben BAföG erhalten, obwohl wir theoretisch hätten kein BAföG bekommen dürfen, weil unsere Eltern keinerlei Aussage zu ihrem Einkommen gemacht haben, weil wir denen nicht mitteilen konnten, dass wir studieren wollen. Hätten wir es getan, hätten wir nicht studieren können. Also, ne, und da, ich meine, das ist individuell, dass das mal gelingt, aber es ist, eigentlich sollte es gesellschaftlich so sein, weil das wäre die tatsächliche Veränderung. Entschuldigung, an der Stelle werden wir mal sehr lang,
ne? Das ist gar nicht schlimm. Das liefert mir einen perfekten Punkt. Und zwar, haben wir jetzt auch gerade eine sehr breite Diskussion über die Bedeutung der Familie und haben eine CDU, die Familie als besonders schützenswert darstellt. Interessant ist dabei, welche Familien sie für besonders schützenswert halten und interessant ist dabei, dass sie offensichtlich auch nicht für schützenswert halten, wer sich in diesen Familien befindet. Das könnte sich verändern. Also ne, man könnte eben anerkennen, dass man manchmal Familien verlassen muss, weil sie nicht der gute Kern einer Gesellschaft sind oder der Kern, in dem man sich am besten entwickeln kann. Dass es manchmal nötig ist, diese Gruppe zu verlassen. Denn nichts anderes ist ja eine Familie, eine Gruppe, ein sozialer Verband von ne, mit ganz vielen Möglichkeiten, wie der ausgestaltet ist. Ich habe auch noch viel von dem, was ihr gerade geschildert habt, würde bei uns auch so sein, wenn wir anerkannt wären. Für uns hätte es auch nochmal so eine Komponente von Emanzipation der Täter in Sicht. Also wir sind gerade in Traumaarbeit und haben immer wieder Schwierigkeiten, uns so diesen Impulsen zu erwehren, uns selbst anzuerkennen, weil wir nicht wissen oder weil wir das Gefühl haben, die Legitimation der Familie dafür zu brauchen. Also so nach dem Motto, solange Mutti und Vati nicht sagen, dass das so ist, dann darf ich das auch gar nicht so sehen. Und das ist jetzt die nette Formulierung. Für uns wäre so eine Anerkennung durch den Staat oder durch eine, wie auch immer, übergeordnete Instanz, so die Möglichkeit der Neutralisierung und auch der, also es würde uns einen sicheren im Sinne von neutralen, also vielleicht auch machtneutralen. Das ist jetzt, passt natürlich jetzt nicht in Bezug auf Demokratie, wie wir sie gerade haben, aber vielleicht in der Idee, die ich von Gesellschaft und Staat habe. Es könnte einen Raum eröffnen, in dem wir so uns frei von TäterInsicht und TäterInanspruch und vielleicht auch den Ansprüchen, die in der Gewaltsituation an uns geherrscht haben, unseren eigenen tatsächlichen jetzt akut bestehenden Bedürfnissen widmen können. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt sagt, die Erlaubnis zu kriegen, das ist zu, das meine ich damit nicht. Ich meine schon auch.
Ich glaube, so es würde einem auch ein Stück weit die Last des Opferseins genommen werden. Kann, also weißt du, was ich meine? Weil,
ja.
Ihr, also, oder das ist das, was wir gerade, also, wo wir es dann gedanklich, glaube ich, es würde eine Freiheit bedeuten. Es würde euch was genommen werden.
Ja. Ja.
Also nicht nur also, euch,
und
uns
es würde
allen.
Uns,
also, wir können das auch sofort unterschreiben.
Es würde uns davon befreien, dass wir uns durch die Brille der TäterInnen sehen und definieren.
Ja.
So, ne, das könnte man auf jeden Fall.
Und, ja.
Das ist so ein bisschen, was wir ja gemerkt haben mit dieser zusätzlichen Diagnose, dass wir jetzt irgendwie so losgelöst sind davon, von diesem Anspruch, den wir nie genügend getan haben, wo wir nie gepasst haben und wo wir so drunter gelitten haben, davon sind wir jetzt gerade frei. Und wir können uns einfach richtig konkret dem widmen, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich können und wie weit wir einfach klarkommen. Und das macht so frei und es entlastet so sehr. Und es tut so gut und es macht so viel Entwicklungsraum auf. Ne? Und
ja,
ich denke, das ist genau das, was man sich dann wünscht. Das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte einen Raum, in dem ich mich frei entfalten kann, losgelöst von dieser Verantwortung, diejenige zu sein, die darauf aufzeigen muss, hier ist Gewalt passiert.
Ja, und ich glaube, dass das zum Beispiel, also weil wir haben noch was anderes die ganze Zeit im Kopf. Wir haben unter anderem gesehen, dass bei dem Selbsthilfekongress im nächsten Jahr wird auch eine Studie oder soll eine Studie ausgewertet werden, die im Rahmen dieser Aufarbeitungskommission entstanden ist. Und der Titel lautet, was Opfer wirklich brauchen. Uns hat das unglaublich aufgeregt und ich weiß jetzt auch warum. Weil dort eine nicht betroffene Person aus...
Oder eine anscheinend nicht betroffene
oder eine
Person.
Anscheinend nicht betroffene Person mal wieder formuliert, was Opfer brauchen. Das heißt aber, da wird eine Sicht auf mich als Opfer ausgeübt und dann wird definiert, was ich brauche, weil ich Opfer bin. Da wird, also klar, das bezieht sich, also ich weiß nicht, es bezieht sich scheinbar auf Teile dieser Fragebögen, weil es gibt keine Studie, die tatsächlich genau so heißt. Aber, und das ist das, was du ja auch gerade sagst, es gibt eine Sicht auf dich als Opfer und daraus gibt es Annahmen, welche Bedürfnisse und damit ja auch Forderungen du haben könntest und denen, wenn du da nicht reinpasst, weil das eben nicht deine Bedürfnisse sind. Ne, das ist so. Und da wird, also, weißt du?
Ja. Das klingt auch so ein bisschen speziell, ne? Als gäbe es Opferbedürfnisse und als gäbe es nicht Opferbedürfnisse.
Ja, und es scheint aber Annahmen darüber zu geben, allgemeine Annahmen, was Opfer denn so brauchen. Und es macht es aber wieder, dass Betroffene selbst und Opfer selbst nicht gehört werden und nicht angehört werden müssen, weil man weiß ja schon, was sie brauchen. Und man muss nicht jeden Einzelnen fragen, was der denn wirklich braucht. Und man muss auch gar nicht annehmen, dass Opfer geworden sein, was dann nämlich doch individuelles ist, nämlich weil das, was daraus erwächst, individuell ist, weil jede einzelne Person, die Opfer geworden ist, individuelle Bedürfnisse hat. Die mögen sich ähneln. Wir haben bestimmt in manchen Dingen sehr ähnliche Bedürfnisse, aber trotzdem bin ich immer noch Individuum. Opferschaft ist keine, ne, da passiert ja auch so eine Entindividualisierung. Da gibt es bestimmt ein anderes Wort für, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist so eine immerwährende, also was wir heute gerade aus dem Podcast so ein Stück mitnehmen, ist, das, was für uns bleibt, ist, dass Opfer selber, egal aus welcher Perspektive, ob da nun wissenschaftliche Menschen, die drüber schreiben, oder Gesellschaftsmitglieder, die versuchen, Opferschaft sowieso vom Tisch zu wischen, oder aber welche, die Opfer angeblich vertreten, es passiert immer, dass aber am allerwenigsten Platz findet, was diejenigen, die selber betroffen sind, tatsächlich brauchen. Das findet selten statt.
Ja, das fand ich übrigens an dem Fonds perfekt, dass ich dort die Möglichkeit hatte, Therapiestunden einzukaufen, dafür Geld zu bekommen, dass ich aber auch nicht in Therapiestundenanzahlen Not gewesen sein muss, um zu sagen, ich habe trotzdem Bedarfe.
Ja, und das
also
war,
wir haben keine Therapiestunden, wir haben keine Therapiestunden beantragt, sondern Gegenstände und Hilfsmittel, die wir von der Krankenkasse nicht bezahlt bekommen und die uns helfen, uns selbst zu helfen und uns unabhängig von Therapie oder anderen Institutionen zu machen.
Das stimmt, der Fonds war sehr individuell in dem, was man selber an Bedürfnissen nennt. Wahrscheinlich, wenn man mal die Ergebnisse...
Was man als für die Heilung als hilfreich einschätzt. Ja. Das war die Frage, was brauchst du und nicht, wie können wir dir helfen?
Ja, ich weiß gar nicht, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf, ob irgendwo evaluiert wird, was aus dem Fonds tatsächlich finanziert wurde, weil man daraus dann eigentlich sehr gut ableiten könnte, was Betroffene für Hilfen tatsächlich in Anspruch nehmen. Ich meine, wir wissen, dass auch nicht alles, was beim Fonds beantragt wurde, tatsächlich bewilligt wurde. Ne? Auch da gibt es durchaus einiges, was da auch nicht bewilligt wurde oder was so nicht beantragt wurde, weil klar war, dass es nicht bewilligt werden würde. Aber es war zumindest deutlich individueller als alles andere.
Ich habe noch einen Punkt, den ich so ein bisschen an den Abschluss stellen wollte. Ein bisschen haben wir das schon angesprochen, aber ich finde es wichtig, den Begriff Solidargemeinschaft ein bisschen zu stärken. Und sich, ja, krass, ne?
Okay.
Und sich einfach klarzumachen, dass, also ich habe das so formuliert, die Gewalterfahrungen deiner Mitmenschen sollten dir nicht egal sein, denn auch du musst ausgleichen, was Menschen in deiner Umgebung passiert. Und gemeint habe ich damit Steuern und Sozialabgaben und so weiter. Und hatte dann die Idee, also ich hatte dann darüber nachgedacht, naja gut, ne, wir bezahlen alle Steuer und jetzt haben wir auch wieder die FDP im Bundestag. Es wird also wieder um ganz viel Steuersenkung gehen, also Steuerlast senken. Ist ja ein schönes Wort. Das bedeutet aber eben auch, dass soziale Leistungen gekürzt werden. Und viele Menschen, die Gewalt erfahren haben, sind auf soziale Leistungen angewiesen. Und zwar nicht, weil sie das gerne wollen, sondern weil sie nicht anders können. Und ich hatte dann die Idee, gut, der Fonds für Menschen, die Missbrauch in der eigenen Familie, also sogenannten sexuellen Kindesmissbrauch in der Familie erlebt haben, das war jetzt so eine einmalige Sache, aber warum kann man das nicht zu so einer Dauereinrichtung machen?
Aber da kämst du ja wieder an die Änderung des OIG, weil wenn das OIG geändert würde,
ja, aber
dann
genau,
hätte
das
ja
war
jede
ja der
Person
Punkt.
Die Möglichkeit.
Ja, ich meinte, ich habe aber ja auch vorhin gesagt, dass ich nichts dagegen hätte, wenn es eine Parallellösung bleibt für schnelle Dinge. Da wäre halt nur die Frage, wo soll das Geld herkommen? Und da ist für mich so ein bisschen die Idee, ich hatte dann halt gedacht, naja, eine spezielle Steuer einführen oder Steuergelder eben ganz pauschal und generell dafür freimachen.
Also grundsätzlich dass Steuereinnahmen
gefüllt werden kann.
Steuereinnahmen werden ja zugeteilt. Also es gibt zwar Steuern für bestimmte Bereiche, aber es gibt auch genug Steuern, die verteilt werden auf bestimmte Bedarfe. Und es wäre durchaus möglich, auch sowas wie den Missbrauchsfonds, nennen wir ihn jetzt mal ganz, dauerhaft durch Steuern so aufzufüllen, dass man für Akutsituationen über diesen Fonds erste Hilfen leisten könnte und über ein geändertes OIG Opfern von innerfamiliärer beziehungsweise von Gewalt in der Kindheit dauerhaft Unterstützung anzubieten. Also das ist ja... Also,
genau, und die Idee wäre an der Stelle, dass wenn es so einen Fonds gäbe und sagen wir, der ist prall gefüllt, keine Ahnung, gehen wir davon aus, jetzt mal ganz utopisch, dass die Steuergelder nicht in einen neuen, in irgendeine Massenvernichtungswaffe gehen, die dann verschifft wird, sondern in so einen Topf. Was sich dann an Problemen lösen könnte, also auch strukturellen Problemen lösen lassen könnten, mit Klinikplätzen, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Hilfsmitteln. Die Krankenkasse müsste nicht ständig, gut, die Krankenkassen, das ist jetzt vielleicht auch nochmal wieder ein spezieller Fall, aber man könnte eine ganze Ecke von Dingen, die Kraft kosten und die regelmäßig eben nicht bezahlt werden, könnte man dann in so einem Fall beantragen. Und zwar sowohl als Privatperson, als auch als Institution, als auch als Klinik, als auch als keine Ahnung was.
Ja, also uns wundert es.
Ich könnte mir eben gut vorstellen, dass es akut, also das muss ja, es ist halt auch wieder so eine Sonderlösung, ne? Und das ist schwierig, weil das sich immer wieder verändern kann. Und trotzdem könnte das ja für so eine Situation wie, wir haben hier eine schwer misshandelte Person, die muss in Sicherheit gebracht werden und es gibt nichts, wo wir sie hinbringen können, außer dieses Hotelzimmer, das 500 Euro die Nacht kostet, weil alles andere ausgebucht ist. Anmelde dorthin und fertig.
Ja, aber du sagst jetzt zwar, dass es ja wieder eine Sonderlösung wäre, aber das weiß ich gar nicht, weil eigentlich wäre es eine neue Einordnung von etwas, das stattfindet und dem Bedarf, der sich daraus ergibt. Uns wundert das zum Beispiel schon sehr, sehr lange, dass die Krankenkassen nicht auch endlich gegen das OEG aufbegehren, weil die Krankenkassen ja ein extrem hohes Interesse daran haben. Die Krankenkassen sind in der Situation, dass sie ein gesellschaftliches Problem bezahlen, ne? Die Krankenkasse, also ich meine, in dem Moment, wo du, also bei uns war das auch so, das ist, glaube ich, bei vielen so, du gehst einmal in irgendeine psychosomatische Klinik, da taucht dann innerfamiliäre Gewalt als Ursache für eine PTBS auf und als nächstes kriegst du von der Krankenkasse Post, dass du einen Antrag auf OEG stellen sollst. Weil die Krankenkasse sagt berechtigterweise, wenn der Klinikaufenthalt, den wir gerade bezahlt haben, verursacht wurde durch Gewalt in der frühen Kindheit, dann ist eigentlich das OEG zuständig, weil dann sind sie ja Opfer geworden von. Die Krankenkasse hat auch gar kein Problem mit, das sofort anzuerkennen. Die sagen ja sofort, ach, wir haben das hier gehört und damit sind wir eigentlich finanziell gar nicht mehr zuständig, sondern der Staat. Und der Staat ist vertreten durch das OEG.
Weißt du, warum sie damit keine Probleme hatten, das anzuerkennen?
Nein, das ist ja auch, das ist für mich aber in dem Moment total egal. Klar, die Krankenkasse sagt, ist nicht unseres, geben wir weiter. Die zahlen ja, solange das OEG nicht anerkannt ist, aber sie würden halt theoretisch ja das Geld zurückbekommen in dem Moment, wo das OEG anerkannt ist. Deswegen kriegst du ja diesen Antrag von denen. Was mich halt wundert, ist, dass die Krankenkassen nicht viel lauter sagen, dass sie das OEG geändert haben wollen, weil die Kosten, die Krankenkassen tragen aufgrund dieser Form von Gewalt, die sind immens. Die Krankenkassen sind nämlich momentan außer privaten Zahlern, Stiftungen und Ehrenamtlern die einzigen, die das tatsächlich dauerhaft ständig finanzieren müssen. Weißt du? Mhm. Und das ist im Grunde genommen sowas, es gibt so viele Gründe, das OEG zu ändern. Weil,
ja, aber die Krankenkasse hat eben auch leise Wege, sich zu wehren.
Ja,
das erleben wir ja jetzt gerade mit Phoenix. Die können sich da schon schützen, die bezahlen jetzt auch nicht über Gebühr.
Ich möchte an der Stelle auch echt nicht für die Krankenkasse stehen und ich möchte weder die Krankenkasse verteidigen noch wir kennen das, Krankenkassenstunden enden und dann hast du halt entweder keine Therapie mehr oder du musst sie selber bezahlen oder du hast Glück und es gibt andere Lösungen. Also wir wollen, ne, wir finden keineswegs, dass die Krankenkassen in allen Leistungen ausreichend sind.
Weil sie könnten Verbündete sein.
Sie könnten eigentlich Verbündete sein. Ja, das meine ich an der Stelle. Dass es da eigentlich eine große gesellschaftliche Kraft gäbe, die sich da an die Seite stellen könnte, ne?
Ja, und das spielt so mit rein in diese Enttäuschung in Strukturen, die ich so am Anfang beschrieben habe, so dieses, du siehst, an welchen Stellen du abgeschmettert wirst aufgrund deiner Opferschaft und du siehst, dass du aus Gründen von denen abgeschmettert wirst, die aber nichts mit dir zu tun haben, sondern einfach nur mit deren Bestimmungen. Sei das eine Klinik, die dich nicht aufnimmt, weil du die falsche Diagnose hast oder die nicht den passenden Schlüssel haben. Du wirst abgeschmettert bei der Krankenkasse, weil du die falsche Diagnose hast oder deine Stunden bezahlt werden und die nicht die Mittel haben oder was auch immer, dass das nicht weiterfinanziert werden kann. Du wirst abgeschmettert beim OEG, weil du deren Bestimmungen nicht erfüllst. Und der Punkt ist, dass die sich alle nur um sich kümmern und um den Erhalt der eigenen Strukturen und nicht darum, dass das grundsätzliche Problem gelöst wird und um diese, also dass zum einen das, dass das grundsätzliche Problem nicht gelöst wird oder verhindert wird und zum anderen auch, dass das Leiden der Menschen, die übrig bleiben, nicht verringert wird. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich den Begriff der Solidargemeinschaft stärken würde und eben sagen würde, es ist die Aufgabe aller, die unsere Gesellschaft mitbestimmen und mitstrukturieren auf eine gewisse Weise, auch einzuzahlen und dafür zu zahlen und mit einzutreten und das Ganze mitzustemmen. Und die Idee von so einem pauschalen Fonds, der da eben parallel mitläuft, um akute Bedarfe denen entgegenzukommen und die zu decken, erscheint mir dabei, das ist natürlich sehr visionär und wahrscheinlich auch völlig drüber, aber so als Punkt, als Idee, wie es gehen kann, ist es das, was ich eben gedacht habe.
Ja, und ich finde es auch, es ist ja gar nicht so visionär, weil, also es ist in sich als Detail visionär, aber grundsätzlich gibt es gerade offensichtlich ja einzelne Bundesländer, die sagen, es muss sich was ändern. Und ne, also dein Gedanke oder euer Gedanke ist da sicherlich eins obendrauf, weil es so detailliert jetzt irgendwie noch nirgends aufgetaucht ist, aber es wäre ja Teil davon, dass sich eine grundlegende Struktur verändert, die momentan verhindert. Also, dass sich Einzelne ja schon dagegen stellen und sagen, da muss was. Ich finde den Gedanken, ich finde den gut. Wir überlegen halt die ganze Zeit so ein bisschen, wir finden unser Thema heute so wichtig und gleichzeitig denken wir immer, okay, was werden wir mit diesem Podcast verändern? Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wir können natürlich diesen Podcast veröffentlichen und wir könnten auch mit diesem Podcast, ich weiß es nicht, vielleicht verschickt man ihn auch nochmal an 5 bis 10 Stellen, die momentan betroffene Meinung vertreten oder evaluieren in irgendwelchen Studien. Aber was können wir denn im Kleinen tatsächlich verändern? Weil wir haben vorhin für uns so ein bisschen gemerkt, da haben wir uns auch die Frage gestellt, weil letztlich wissen wir, viele, die zuhören, für die ist das auch eine sehr individuelle Auseinandersetzung. Und was verändert Gesundheit? Was verändert sich denn an der Stelle? Oder was würden wir denn für die, ne? Was ist so unsere Idee? Und ich glaube, weil, was kann dieser Podcast bestenfalls tatsächlich gerade bewirken, außer Visionen, die vielleicht tatsächlich irgendwann auch noch umgesetzt werden, weil ich glaube, der Teil zum Beispiel, das fällt nämlich auch ein bisschen auf, worüber wir gar nicht gesprochen haben oder nur in Teilen, ist, welche Forderungen gäbe es denn tatsächlich? Ich finde, eure Vision würden wir als Forderung unterschreiben. Ja, das ist schon
ein bisschen eine Forderung.
Ja, und ja. Ne, da gehen wir auch mit. Und ich finde es eine tolle Forderung, aber es ist so eine von ganz vielen eigentlich. Und wir haben aber gar nicht mehr die Zeit.
Soll ich noch ein paar sagen?
Ja, sag mal noch ein paar.
Eine konkrete Forderung wäre auch, das Entschädigungsmodell zu verlassen, weil es an einer zu erwartenden Norm abgeleitet wird. Es gibt da ein Vorher und ein Nachher und das Nachher, das ist diese Konstruktion, du musst einen kausalen Zusammenhang zwischen Ereignis und Schädigung oder Problem herstellen. Davon müsste man weg.
Du meinst damit, dass die Beweislast bei Opfern letztlich landet, die Ursache nachzuweisen.
Also, genau.
Ja.
Und das hat eben so ein, das funktioniert eben bei Menschen nicht, die von Geburt an Gewalt erfahren haben.
Das ist oder für sie deren, recht schwierig, ja.
Die bei Beginn der Gewalt unter 4 Jahren war, wo die neuronale Entwicklung überhaupt erste Erinnerungen möglich macht, in der Regel, beziehungsweise bei der Mehrheit, und auch keine Dokumentation vorgenommen werden konnte.
Ich glaube auch bei denen, also wir wissen alle, dass auch die Sachen, an die wir uns erinnern, oft genug zerrissen werden und nicht anerkannt werden. Also,
und einmal das, und dazu kommt einfach auch noch, dass diese zu erwartende Norm schwierig ist, weil sich Kinder, Gehirne, an Gewalt anpassen können. Und dann ist die Frage, was ist denn die Norm? War denn jemals alles gut? War ich jemals nicht beschädigt oder geschädigt? Das ist im OEG, das funktioniert so nicht und davon müsste man Abstand nehmen, mhm, im Fall von Menschen, die von Kindheit an Gewalt erfahren haben. Das nächste wäre das Modell von Vergebung, Wiedergutmachung und Entschuldigung, müsste auch ein bisschen überdacht werden. Auch wieder wegen der Frage, ist Entschuldigung denn das, was eine Person braucht? Ist Wiedergutmachung überhaupt möglich? Also weiß die Person, die betroffen ist, was gut für sie ist? Also wann ist es für diese Person wieder gut? Kann es das jemals? Weiß diese Person, was gut für sie ist? Also war? Das müsste man in den Strukturen Niederschlag passieren. Und das ist im Moment nicht so. Also es gibt diesen Täter-Opfer-Ausgleich. Darüber haben wir auch noch nie im Podcast gesprochen, ne?
Nee, aber da baut sich ja gerade so ein neues Thema für einen Podcast auf, glaube ich, was OEG, Täter-Opfer-Ausgleich, ähnliche Sachen angeht.
Genau. Das finde ich so ein bisschen, das finde ich ganz gut, weil es auch so in dieses Ding mit reinspielt, TäterInnen in die Verantwortung zu nehmen und sich mit dem zu befassen, was da passiert ist. Auch für sie selbst. Auch um zu begreifen, was sie da eigentlich getan haben, um die Tragweite zu verstehen und die Auswirkungen ihrer Taten zu verstehen. Jetzt müsste man halt gucken, wer das kann. Ich glaube, ich könnte das auch nicht so immer gut ertragen und das wäre jetzt auch nicht das etwas, was ich zum jetzigen Zeitpunkt gut könnte. Aber die Option dazu zu haben, fände ich gut. Mhm. Also zu wissen, dass ich es könnte. Es müsste sowas wie die Anhörung, die Aufarbeitungskommission vorgenommen haben, die sollten zur generellen Einrichtung werden. Wenn es schon so einen Fonds gibt und diesen Missbrauchsbeauftragten, dann sollte es auch diese Anhörung immer geben. Weil nur weil man da jetzt einmal drüber geredet hat, ist doch das nicht vorbei. Also sollte es als Dauereinrichtung geben.
Aber was zum Beispiel mir bei dieser Anhörung auffällt, ist ein Punkt, Also wir haben das ja auch gemacht und es waren zwei Anwältinnen und das, was sich sehr unterscheidet, ist, dass das, was diese Anwältin im Rahmen dieser Anhörung gehört haben, wird als Wahrheit und als Aussage geachtet. Während zum Beispiel die Anwältin, die uns im OEG unterstützt hat, überhaupt nicht zu Wort gekommen ist. Ne? Also da hat einfach die Gerichtskultur verhindert, dass ich und oder dass wir und unsere Anwältin dort hätten überhaupt aussagen können. Gäbe es eine institutionalisierte Möglichkeit, Aussagen zu machen, die dann auch als wahr erachtet werden, wie eben jetzt bei der Anhörungskommission, wäre das natürlich sehr interessant, weil plötzlich hätte man Aussagen, ja, die überall anerkannt werden müssen.
Ja, ich weiß nicht, ob das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, aber ich hätte gerne eine Stelle außerhalb der Therapie, von der ich weiß, dass ich, wenn ich möchte, darüber reden kann. Und denn das ist nämlich, wir hatten ja auch in der Episode 30 war das, wozu ist es gut, das zu wissen, hatte ich ja auch gesagt, dass mich das unheimlich traurig gemacht hat und jetzt weiß ich auch warum. Es geht dabei um Bedingungslosigkeit und um die Anforderung. Um zur Therapie zu gehen, muss ich krank sein. Ich muss stark belastet und psychisch krank sein und eine Krankenkassenfinanzierung der Stunden haben, um die Möglichkeit zu haben, eventuell vielleicht, wenn ich das gerne möchte, weil es mir gerade wichtig ist, darüber zu reden, was mir passiert ist. Und es wäre gut, eine Stelle zu haben, von der ich davon ausgehen kann, dass sie bedingungslos und auf jeden Fall da ist und mir zuhört, ohne dass ich all das aufbringen muss, ohne dass ich pathologisiert werde, ohne dass ich gesundheitlich stark eingeschränkt bin und das bezahlt werden muss von der Krankenkasse.
Aber das ist das, was fände ich auch gerade... Ja, aber das ist eigentlich dasselbe. Also, dass es darum geht, eine Stelle zu haben, die eben...
Also, mir ging es jetzt um die Bedingungslosigkeit. Traurig gemacht hatte mich wirklich dieses, ja, auch wenn ich es jetzt gerade nicht unbedingt will, müssen Bedingungen erfüllt sein, damit ich es kann. Irgendwie, also so, ne, in der Therapie kann ich dann darüber reden und sonst halt nirgendwo. Außerdem war eine weitere Forderung, ja, bitte keine Frauenhäuser mehr zu schließen. Also Beratungsstellen nicht immer so rumkrepeln zu lassen. Denn wir waren jetzt neulich noch mal wieder bei einer Krisenintervention in einer Frauenberatungsstelle. Und ich habe noch mal so dann, weil wir das lange nicht mehr gebraucht haben, habe ich noch mal festgestellt, was für einen Bärendienst an Präventionsarbeit und Aufklärungsarbeit die leisten. Und zwar offensichtlich irgendwie noch nicht mal anerkannt in Berlin, bei diesem Blog. Und das ist doch krass. Die machen das schon so lange und so engagiert und so, da reißen sich seit Jahren Leute den Arsch auf und die krepeln immer wieder darum, finanziert zu werden und weiter. Und ich finde, das sollte aufhören. Das sollte auch eine Institution sein, die nicht willkürlich zusammengekürzt werden kann. Einfach der Umstand, dass ich da kostenlos und spontan noch am, ich habe da mittags hingeschrieben, ob ich sprechen kann und abends konnte ich hingehen. Und ich musste nichts dafür bezahlen. Das ist so viel wert, ja. Und trotzdem weißt du halt nicht, was fällt der Bundesregierung das nächste Mal ein? Welche Töpfe werden wieder beschnitten und gibt's die
in 10 Jahren? Können wir euch sagen, weil das funktioniert halt auch schon lange nicht mehr überall so. Wenn du in Berlin mittags eine E-Mail schreibst, kriegst du einen Termin für in 4 Wochen.
Und das ist doch ein Unding. Das ist doch eine Verknappung. Also das ist ja nicht nur, und es geht mir gerade gut. Mir ist akut nichts passiert. Ich hatte nur eine kleine psychische Krise und eine Unsicherheit und meine Therapeutin konnte gerade nicht. Wie muss das einer Person gehen, die gerade echt dringend und sofort und jetzt gleich jemanden braucht? Und dann geht bei der Telefonseelsorge niemand dran. Also, ansonsten hatte ich noch den Punkt Glaubwürdigkeitsgutachten, auch in Bezug aufs OEG. Also ich verstehe das grundsätzlich, dass man gucken muss, lügt uns die Person jetzt gerade was in die Tasche oder nicht?
Also.
Das grundsätzlich, es gibt Leute, die das machen oder es gibt auch Leute, die ein anderes Problem haben, als zu Opfern geworden zu sein.
Ja, dennoch finden die haben wir ein zum Leiden Beispiel. Und,
soll ich das erst noch zu Ende machen oder wollt ihr?
Nee, mach zu Ende.
Das schon. In Anerkennung dessen, dass es Menschen gibt, die nicht die Wahrheit sagen oder die zu ihrem Vorteil Aussagen wollen oder Aussagen treffen, die nicht stimmen, kann ich nachvollziehen, dass man das prüfen will und dann auch einen Psychologen ranholt, der sich diesen Fall anguckt. Aber bitte diesen Fall und nicht diese Person. Und eine Idee ist, das war so ein Ding, von dem wir mal gehört haben, eine dieser OEG-Legenden ist, dass es schon mal jemand geschafft hat, dem Versorgungsamt darzulegen, hallo, diese Person hat eine Diagnose und die hat sie mehrfach abgesichert, aufgrund von Gewalt im frühen Kindesalter. Diese Diagnose kann sie nur erhalten, wenn da wirklich was Krasses passiert ist, und zwar über einen längeren Zeitraum. Da muss also Gewalt passiert sein. Sie muss also zum Opfer geworden sein. Das heißt, so eine Kausalität herzustellen über die Diagnose sollte etwas sein, was meiner Meinung nach in das reformierte OEG mit reingehört. Mhm. War das ein bisschen mit abdeckend, was ihr sagen wolltet?
Also beim Glaubwürdigkeitsgutachten müssen wir eine ganze Menge sagen, das können wir so auch nicht stehen lassen. Ja. Wir finden, dass der Begriff Glaubwürdigkeitsgutachten sowas von abgeschafft gehört. Dass eine Begutachtung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens für notwendig erachtet wird, das finden wir noch okay, nachvollziehbar.
Vor Gericht, ne?
OEG-Verfahren sind sehr, sehr lang. Der Gerichtstermin findet zu einem Zeitpunkt statt, da hat im OEG schon eine Menge stattgefunden. Auch Begutachtung hat teilweise schon vorher stattgefunden. Wir finden, das gehört abgeschafft. Also als Glaubwürdigkeitsgutachten. Dieser Punkt, dass es Leute gibt, die sich teilweise vielleicht sogar unter Vortäuschung falscher Tatsachen versuchen, einen OEG-Antrag zu stellen, das mag es geben und dass das überprüft werden muss, das ist auch völlig richtig. Ich finde aber grundsätzlich wird dieser Punkt, diese minimale Möglichkeit, dass das vielleicht einer von mehreren hundert Fällen ist, einfach nicht dem gerecht, wie viele Menschen wir selber kennen, der in OEG abgelehnt wurde, zurückgezogen wurde oder die schlicht und ergreifend irgendwann abgebrochen haben. Aus Angst vor Begutachtung, aus Erfahrung aus Begutachtung und aus Ergebnissen von solchen Begutachtungen. Deswegen ist das für uns so ein Punkt, weil auch für uns hat das Gutachten eine große Rolle gespielt bei der Entscheidung, nach über 8 Jahren uns aus dem Gerichtsverfahren zu verabschieden und das für uns ad acta zu legen, was weitreichende Folgen hat. Also wir reden hier von vielen Jahren Lebenszeit, die wir mit dem OEG verbracht haben, so wie wir viele Jahre Lebenszeit mit unserem Opfer geworden sein verbringen mussten und eine Entscheidung dagegen, weil wir uns selbst schützen mussten, wieder mal, so wie wir uns vor Tätern schützen mussten. Deswegen sind wir da auch relativ klar, dass wir finden, das gehört abgeschafft und das gehört auch, also da haben wir einfach auch einen anderen Blick. Ich finde, was wir noch ergänzen würden, und das passt da dann so ein Stück weit
dazu. Das ist ja eh auch dieser Punkt, ne, diese Pauschale, da müssen wir erst mal gucken. Obwohl es gibt ja Zahlen dazu, das können wir auch verlinken, wie viele Falschbeschuldigungen oder, TM es wirklich gibt.
Ja, also das ist ein Bereich, den würden wir tatsächlich gerne sehr, sehr klein halten, weil ich glaube, viele haben die Annahme und das finden wir, da muss man sehr fein sein und sehr, also da sind wir auch sehr vehement, weil wir selber und viele andere sich, glaube ich, viel zu oft die Frage stellen, ob sie berechtigt sind, sich als Opfer zu sehen. Und ich finde unser Fokus immer da liegt zu sagen, ja, auf jeden Fall, weil kein Opfer hat irgendwie. Aber gut, was wir gerne noch ergänzen würden, wir würden, und das entspricht ihm so ein bisschen, ich finde, der unendliche Kampf von Opfern und Betroffenen um Hilfeleistung, Unterstützung, Begleitung ihrer durch Gewaltfolgen geprägten Alltagsgestaltung und Lebensgestaltung sollte einfach tatsächlich geändert und abgeschafft werden. Ich finde, es muss ein Unterstützungssystem entstehen, das sicherlich auch prüft, ob das an der Stelle die richtige, passende, weil entsprechende Unterstützung ist. Und ich sage da sehr bewusst nicht berechtigt, sondern entsprechende. Weil wenn jemand Opfer war, dann gibt es eine dementsprechende Unterstützung und nicht eine berechtigt Opfer. Also wir wollen die Begriffe da so ein bisschen sortieren. Und da geht das auch hin. Ne? Wenn ich irgendwo hingehe, eigentlich wäre es ideal, gäbe es eben die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, seine Geschichte zu erzählen und von diesem Punkt aus unglaublich viel Begleitung und Unterstützung an den Punkten zu kriegen, an denen die notwendig ist. Und von dort aus zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Gibt es ein OEG? Ist es OEG eine Möglichkeit? Gibt es eine soziale Komponente, wo es Unterstützung braucht? Braucht es eine therapeutische Hilfe? Braucht es medizinische Unterstützung? Und das wird dann von dort aus für diese Person mit dieser Person zusammen organisiert. Ne? Also einfach ein Unterstützungssystem und nicht ein Glaubwürdigkeitssystem und ein eventuell bekommen sie es, also ne, ich finde, das gesamte System um die Betroffenen herum sollte geändert werden. Was wir, und es gehört da letztlich mit rein, immer als Forderung haben, ist, dass das Subsidiaritätsprinzip in diesen Fällen abgeschafft wird. Also dass da eine Neubewertung und einfach die Möglichkeit besteht, dass Opfer sich von ihren Familien unabhängig machen können. und nicht dort weiter aufgrund von Sozialleistungen in sozialen Kontexten bleiben, wo sie weiter Opfer werden oder als Opfer Nachteile in Kauf nehmen müssen, um sich selbst zu schützen. Und was wir so ein bisschen, das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer Ton, glaube ich, aber wir würden gerne, und das ist ein ganz leiser Anspruch, weil das zu diesem lauten und fordernden von Ansprüchen und diesen ne, nicht passt, es ist eigentlich fast eher so ein Wunsch, aber wir würden es gerne an der Stelle mit nennen, dass halt jede und jeder, der an der Stelle zuhört und weiß, mich betrifft das alles, so ein Stückchen, es wagt sich aufzurichten und zu sagen, ja, ich darf das alles, ich darf mir das alles anhören und ich darf das alles fühlen und ich darf da Impulse haben und ich darf dem nachgehen und ich darf das für mich verwenden. Das, worüber wir heute geredet haben, das, was sich daraus vielleicht an Gedanken ergibt. Und dass alle anderen, die an der Stelle zuhören und vielleicht nicht selbst betroffen sind, das eine oder andere Mal versuchen, den Beschämungsmoment aus diesen Begegnungen herauszunehmen für sich und für diejenigen, mit dem sie da dann in den Kontakt kommen. Weil ich glaube, das sind die beiden kleinen Sachen, die Menschen an der Stelle miteinander tun könnten, die ganz klein sind, aber die sehr viel bewirken können. Das war unser Schlusswort. Jetzt ihr.
Ja, unser Schlusswort wäre, sich zu fragen, wofür man das will. Letztlich wollen das die meisten Menschen, um sich dem Leben danach zu widmen, um zu leben. Und zwar kein Leben mit, ja, Nachteilen, die ihnen entstehen, weil ihnen schon ganz viele Nachteile passiert, also Nachteiliges passiert ist. Es geht darum, ein schönes Leben zu haben oder eins, das zumindest selbstbestimmt ist. Also selbst wenn es nicht schön wird, ist es doch gut, wenn es schön selbstbestimmt ist. Und das einzufordern, finde ich, das ist ein Grundrecht.
Wir haben jetzt gut viel geredet. Das waren, glaube ich, viele Diskurse. Ich weiß nicht, ob wir noch bei unserem... Wir sind noch bei unserem ursprünglichen Thema. Wir müssen uns über die Überschrift Gedanken machen. Mein Vorschlag ist, was wollen die Betroffenen eigentlich? Find das eine gute Überschrift.
Ich habe noch ein bisschen Hausmeisterei.
Ja, dann Hausmeistere mal.
Erstens, wir Rosenblätter möchten alle unsere Projekte, darunter auch das Podcast Viele sein, unter einem eigenen Dach haben. Das bedeutet, wir möchten die kostenlosen WordPress-Blogs nicht mehr benutzen und auch Viele sein nicht mehr bei Soundcloud hochladen, sondern auf einem angemieteten Server. Da wir das so umfänglich noch nie gemacht haben, würden wir uns freuen, wenn sich HörerInnen bei uns melden würden, die das schon mal gemacht haben oder vielleicht sogar beruflich machen und die Kapazitäten freimachen könnten, uns da über ein Wochenende oder je nachdem, wie lange das braucht, bei der Umsetzung zu unterstützen. Hintergrund ist die Notwendigkeit, einmal mehr anfallende Kosten zu reduzieren. Zweitens, die Dezemberausgabe von Viele sein soll wieder eine sein, in der wir uns dem Jahresabschluss und dem Neujahresbeginn widmen. Wir freuen uns, wenn ihr HörerInnen uns dort auch eure Ideen und Vorschläge zukommen lasst. Drittens und letztens würden wir Viele sein gern generell weiterentwickeln. Auch darüber möchten wir gern mit euch in Kontakt gehen. Schreibt uns, was ihr euch wünscht. Wir denken an neue Formate, andere Herangehensweisen, die Episoden zu gestalten und mehr Interaktionen mit unseren ZuhörerInnen. Schreibt uns eure Ideen. Wir danken.
Das war die Hausmeisterei?
Das war die Hausmeisterei.
Okay. Dann danke fürs Miteinander diskutieren.
Danke gleichfalls.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.